are family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Ich freue mich sehr über die Stunde heute, über unsere Zeit in diesem wunderbaren Podcast. Mein Name ist Martina Straten und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Medizinfan bin und mich sehr für solche Themen interessiere. Und deshalb bin ich ganz froh über unser heutiges Thema heute. Es geht nämlich über Zuckerkonsum. Zucker und ich sind zwei Dinge, die eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Aber ich habe mich über die Jahre tatsächlich auch eines Besseren belehren lassen. Und ich hoffe, dass ich heute noch mehr lernen werde, denn ich habe bei mir Professor Dr. Jörg Loth, den darf ich als Gast begrüßen, Vorstand der IKK Südwest, die ja auch diesen wunderbaren Podcast ins Leben gerufen haben. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Und ich freue mich, hier mit dabei sein zu können.
Jetzt reden wir heute über Zucker. Und über Zuckerkonsum und die Folgen für die Gesundheit. Und das ist wirklich ein richtiges Brett, dieses Thema. Weil wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass wir alle eigentlich viel zu viel von der weißen Droge, sag ich mal, zu uns nehmen. Und dass dieser übermäßige Zuckerkonsum ein richtig großes Gesundheitsproblem darstellt, ne?
Absolut. Das Thema Zucker wird immer wichtiger, wird auch immer bedeutender. Ich erkläre auch nachher gerne, warum. Wichtig ist, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Tun wir jetzt heute hier schon in unserem Podcast. Und ja, ich würde es vielleicht vorneweg ein wenig einordnen wollen.
Gerne.
Denn das Thema Zucker gehört unweigerlich zu einer Ernährung oder zu der Ernährung hinzu. Hätte fast gesagt, zu einer gesunden Ernährung, da gehört es gerade nicht dazu. Aber die Ernährung ist natürlich ein Bestandteil, ein Handlungsfeld der Präventionsaktivitäten der gesetzlichen Krankenkassen und insbesondere auch von uns, der IKK Südwest. Dort gibt es vier solche Handlungsfelder. Einmal der Bewegung, der Ernährung, der psychischen Gesundheit und auch der Umgang mit Sucht. Und alle vier Felder sind wichtig. Wir hatten in den letzten Jahren, das muss man so konstatieren, vielleicht auch so ein bisschen kritisch reflektieren, uns sehr, sehr stark auf das Handlungsfeld der Bewegung konzentriert. Das war auch richtig, das ist auch wichtig. Wir haben aber auch zunehmend gesehen, dass das Thema Ernährung ein ganz, ganz wesentliches ist. Getreu dem Motto bewegen tun wir uns alle, zwar alle viel zu wenig, aber wir bewegen uns. Wir sehen aber immer stärker, dass unsere Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, unsere Ernährung insgesamt, dass die nicht gesundheitsförderlich ist. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir diesen Themenschwerpunkt der Ernährung jetzt auch ein Stück weit prominenter uns anschauen können. Und innerhalb der Ernährung ist der Zucker und der Zuckerkonsum, den wir in Deutschland haben, ein ganz wichtiger Faktor. Und deshalb sehr schön, dass wir heute darüber auch, ja, vielleicht auch kritisch diskutieren können.
Also was mal Fakt ist, ist, dass diese Entwicklung tatsächlich besorgniserregend ist, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe selber eine kleine Tochter, die ist 12 Jahre alt und ich kämpfe jeden Tag. Jeden Tag kämpfe ich mit, Mama, darf ich ein Teilchen? Mama, darf ich was Süßes? Jeden Tag sage ich, wollen wir nicht erstmal einen Apfel versuchen? Aber ich merke einfach, wie gierig auch die Kinder schon nach Zucker sind. Und ich bezeichne das durchaus als Sucht, weil es ist ja nun auch erwiesen, wenn du plötzlich damit aufhörst, dann fällst du in so ein Zuckertief. Das heißt, der Körper ist quasi wie süchtig nach Zucker, ne?
Ja, also ein übermäßiger Zuckerkonsum, von dem reden wir, stellt tatsächlich ein globales Gesundheitsproblem dar. Das muss man einfach an der Stelle so sehen. Und vor allen Dingen, wir erkennen ja auch immer stärker die Auswirkungen dessen. Denn Zucker ist natürlich ein Trigger für viele Erkrankungen, ganz insbesondere die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Zu diesen Zivilisationskrankheiten gehört beispielsweise Übergewicht oder ein chronisches Übergewicht, das dann in einer Adipositas mündet. Und beides tut natürlich unmittelbar einwirken auf weitere Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes mellitus Typ 2, also die Zuckererkrankung, die früher insbesondere ältere Menschen bekommen haben, dann hat Oma oder Opa hat Zucker bekommen und konnte damit gut eingestellt dann auch sehr qualitativ ordentlich leben und konnte damit auch alt werden. Wir haben aber gesehen, dass das Thema Zucker immer mehr in die Lebensmitte und von dort auch zu den Kinder und Jugendlichen rückt. Mhm. Und das ist genau die große Gefahr, die wir jetzt haben. Das ist die Problematik und an die müssen wir ran.
Lassen Sie uns mal über Zahlen reden, Professor Loth. Für Erwachsene sind es etwa 25 Gramm Zucker pro Tag. Das sind so etwa 6 Teelöffel, ne? Wo wir schon sagen, das ist viel. Das ist aber die empfohlene Dosis. Also damit darf man noch, 6 Teelöffel finde ich schon viel. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, der Zucker ist ja auch versteckt in vielen Lebensmitteln, wo wir ihn gar nicht so als Zucker wahrnehmen. Bei Kindern ist das schon ganz anders. Bei Kindern sind es in Deutschland die tatsächliche Zuckeraufnahme, dass es bei den 6- bis 11-Jährigen ist 80 pro Tag, also 80 Gramm, bei den 12- bis 17-Jährigen teilweise über 100 Gramm. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist schon viel.
Absolut. Und daran sieht man, wie schnell diese von der WHO empfohlene Tageshöchstdosis erreicht wird.
Ja.
Wenn wir uns jetzt einfach mal einen qualitativ guten Fruchtjoghurt vorstellen und diesen Joghurt uns anschauen, was ich im Übrigen immer empfehle, auch beim Einkaufen, da sehr kritisch zu sein, auch die Nährwertangaben genau zu studieren, weil da gibt es natürlich ganz elementare Unterschiede. Und wenn wir sehen, dass ein solcher Fruchtjoghurt pro 100 Gramm beispielsweise 13 oder 14 Gramm Zucker enthält und ein Becher Joghurt mindestens 150 Gramm hat, teilweise auch noch größeres Volumen enthält, ja, dann können wir sehr schnell ausrechnen, dass man mit einem Becher Joghurt, mit einem Fruchtjoghurt bereits 16, 17, 18 Gramm Zucker zu sich genommen hat. Und was ist ein Joghurt innerhalb eines Tages? Das ist ja noch weniger als eine Zwischenmahlzeit.
Ja, und das Fatale daran ist, du denkst, du isst einen Joghurt, das ist was Gutes.
Absolut.
Und das ist es eben in dem Fall dann nicht. Wir gucken nochmal auf die gesundheitlichen Auswirkungen. Wir haben sie eben schon erwähnt. Adipositas, besonders bei Kindern und Jugendlichen, ganz extrem. Da ist das wirklich in die Höhe geschossen, die Kinder und Jugendlichen, die davon betroffen sind. Karies, darf man auch nicht vergessen, auch ganz großes Thema. Die Zähne leiden darunter unter diesem hohen Zuckerkonsum. Diabetes Typ 2, haben wir gesagt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeutet aber auch Leberverfettungen durch den hohen Zuckergenuss. Also Leber und Blutdruck sind in Mitleidenschaft gezogen. Darmkrankheiten. Zucker macht was mit dem Darm. Also das heißt, das Risiko für Darmkrankheiten ist gegeben. Übergewicht kann Krebs auslösen, auch noch ein Fakt, der nicht vom Teller rutschen sollte im wahrsten Sinne. Und bei Kindern dann auch dieser erhöhte Zuckerkonsum und diese Nervosität, die damit einhergeht, also diese Konzentrationsschwächen, Hyperaktivität und diese Dinge. Das sind alles Sachen, die wir eigentlich wissen und trotzdem sitzen wir abends vorm Fernseher und knallen uns, um es mal salopp zu sagen, die Tafel Schokolade um die Ohren. Da nehme ich mich auch nicht aus. Ich glaube, Sie sind da anders unterwegs. Ne? Sie nehmen nicht so viel Zucker zu sich. Ne?
Also ich achte schon sehr bewusst darauf, welche Nahrungsmittel ich zu mir nehme. Und ich schaue natürlich auch drauf, wie die Nährwertangaben dort zusammengesetzt sind, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch mal ein Stück Schokolade esse. Oder auch, da sollten wir noch gleich drüber reden, es ist ja nicht nur die Nahrungsmittel in fester Form, sondern es geht ja auch um die Getränke, um Softdrinks. Wenn man ein Stück weit bewusst damit umgeht und für sich einfach auch schon mal verinnerlicht, was man über den Tag verteilt zu sich genommen hat und dann sozusagen damit haushalten tut, dann hat man schon ganz viel erreicht. Ich will vielleicht gerade zu den Auswirkungen auf die Gesundheit zwei Zahlen reinwerfen. Und zwar habe ich die eine die Tage für einen etwas anderen Kontext recherchiert, hat mich aber dennoch nachdenklich gemacht. Und zwar, wir haben hier im Saarland rund 150.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mhm. Von diesen 150.000 Kindern und Jugendlichen sind 10% chronisch krank. Und diese chronischen Erkrankungen, wir haben sie gerade eben durchdekliniert, liegen bei einem oder anderem Kind mehr oder weniger stark vor. Und wenn man dann hingeht und die chronischen Erkrankungen noch etwas erweitert und damit beispielsweise auch Asthma, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Heuschnupfen mit einbezieht, dann sehen wir, dass fast jedes dritte Kind hier im Land an einer chronischen Erkrankung leidet. Und da ist natürlich Zucker, aber natürlich auch die Ernährung insgesamt eine ganz wesentliche Ursache. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und zweiter Zahlenwert, der mich immer auch beeindruckt, ist, dass wir beim Blick auf Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankung, also die Zuckerkrankheit, von der ich eben sprach, wenn wir uns die anschauen, sehen wir, dass innerhalb der letzten 4 Jahre insgesamt, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, die Prävalenz, also die Krankheitslast bei Diabetes mellitus Typ 2 um 14% zugenommen hat. Das heißt, bei alledem, was wir jetzt als Kassen, die Sozialversicherungsträger, aber auch andere Institutionen, die aufklären, in den letzten Jahren getan haben, ist der Trend immer noch in die falsche Richtung. Und gerade eines gebe ich auch immer gerne zu bedenken. Über alle Erkrankungen, über die wir jetzt sprachen, diese Erkrankungen sind zu rund 80% vermeidbar. Mhm. Vermeidbar durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung, zu der halt eben ganz elementar auch der Zucker gehört. Natürlich auch durch die Verringerung anderer Risikofaktoren. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig. Und abschließend möchte ich auch dazu sagen, ich halte persönlich nichts von einer Verbotskultur. Denn eine Verbotskultur ist meistens nicht erfolgreich. Das spüren wir Erwachsenen genauso und noch viel intensiver ist es bei Kindern, wenn man den Kindern verbietet, jetzt den Fruchtjoghurt, das Eis oder auch das Stück Schokolade, führt es ja ganz, ganz häufig zu einer gegensätzlichen Bewegung. Deshalb bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, zwei Dinge zu tun. Einmal den Wert von Gesundheit einfach in Erinnerung zu rufen, den Menschen bewusst zu machen, dass die Menschen auch sehen, wie wichtig es ist, gesund zu sein, gesund zu bleiben, um halt eben dann auch sorgsamer mit der eigenen Gesundheit umzugehen. Und dann in diesem Kontext auch tatsächlich, was ich eben schon mal kurz erwähnte, kritisch mit dem eigenen Konsum umzugehen. Und das heißt auch, wenn es dann an dem Abend vorm Fernseher dann einfach mal nicht bei dem Stückchen Schokolade geblieben ist, sondern dass es dann 4 oder 5 Stücke wurden, dann ist das per se kein Drama. Man sollte es aber wissen, um dann halt eben im Laufe des nächsten Tages oder in den nächsten Tagen den Zuckerkonsum dann ein Stück weit zu reduzieren. Ich glaube, das ist der erfolgreiche Weg, einfach das Bewusstsein für Gesundheit zu erhöhen und dann sozusagen auch eine persönliche Bilanz zu erstellen. Wohl wissend, dass das natürlich für Kinder besonders schwierig ist.
Ah, das ist für Kinder besonders schwierig. Und zum Zweiten ist es auch so, ich spreche jetzt mal von mir, du hast ja solche richtigen Zuckercravings dann, ne? Wenn du ein paar Tage lang viel Zucker gegessen hast, dann merkst du, dass er dir fehlt. Und dann ist der Griff natürlich schneller wieder da zum Nachschieben, in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt eben schon über Diabetes Typ 2 gesprochen und da haben Sie gesagt, dass das in vier Jahren um einiges gestiegen ist. Ich frage mich dann immer an der Stelle, liegt es auch vielleicht an dieser Covid-Epidemie, wo wir uns wenig bewegt haben, mehr zu Hause waren, mehr gegessen haben, vielleicht auch ungesunder gegessen haben?
Ich würde mal sagen, die Pandemie, die hat sicherlich nicht begünstigt, im Gegenteil, die hat es verstärkt. Aber sie ist natürlich keine wirkliche Ursache für die Entwicklung, die wir jetzt auch in den letzten Jahren jetzt nach der Pandemie sehen. Und wenn wir einfach auch jetzt beobachten können, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland bei rund 35 Kilo das Jahr liegt, dann können wir relativ schnell herunterrechnen, was das am Tag bedeutet. Da sind wir nämlich bei rund 95 Gramm Zucker pro Tag, die die Menschen zu sich nehmen. Und dieser Trend, ich habe es eben schon kurz erwähnt, der ist einfach steigend. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier an dieser Stelle einfach auch problematisieren, aufklären und den Menschen auch vermitteln, was es letztlich auch mit ihrer Gesundheit macht und idealerweise auch, wie es vermieden werden kann.
Das ist das eine. Und zum anderen, wenn das ja weiter so entwickelt, das habe ich gelesen, dann haben wir 2040 bis zu 12 Millionen Diabetikerinnen und Diabetiker in Deutschland.
So ist es. Und das
muss man sich mal reinpfeifen.
Und das ist konservativ geschätzt.
Ja, aber da denke ich mir dann auch, wir sind uns manchmal auch nicht dessen bewusst, was es bedeutet, zum Beispiel eine Fettleber zu haben. Was es bedeutet, ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko zu haben. Was es bedeutet, Diabetes zu haben, das ist kein Spaß. Das heißt, ich muss dann mein Leben lang Medikamente nehmen, ich muss aufpassen. Im schlechtesten Fall muss ich sogar Insulin spritzen. Ich bin ganz anders aufgestellt. Alleine die Schlagzeile in meinem Kopf, impfen lassen sollten sich vornehmlich XY und Diabetiker. Die sind nämlich immer wieder dabei bei den Risikogruppen, wo ich einfach sage, was setzen wir da aufs Spiel? Wir wissen das und trotzdem stoppen wir nicht. Und was ich ganz entscheidend finde, wir wissen das und trotzdem beschützen wir die Kinder nicht davor. Weil das finde ich, die Kinder, die lernen ja auch von uns, die kopieren uns, der Geschmack entwickelt sich schon im Mutterleib. Was die Mutter isst, kriegen die Kinder irgendwie mit über das Fruchtwasser. Da denke ich, wenn nicht schon für uns, dann wenigstens für die Kinder, finde ich. Und gerade in Kindernahrung sind in Fertigprodukten ist so viel versteckter Zucker drin, das ist unfassbar, finde ich.
Und das, obwohl wir ja wissen, dass Kinder unter 2 Jahren am besten gar nicht mit Zucker in Berührung kommen. Und weil gerade die Problematik bei den Kindern und Jugendlichen, also auch die Inzidenz dort zunimmt, haben wir uns als IKK Südwest auch ganz besonders mit dieser Personengruppe beschäftigt. Mhm. Und da gibt es natürlich präventiv ganz viele Maßnahmen und Möglichkeiten, die man auch alle kumuliert ausnutzen muss. Das fängt sehr, sehr früh in Kitas, in Schulen an. Das geht über eine gute Aufklärung, das geht über entsprechende Kampagnen weiter. Aber wir sind auch überzeugt, dass wir auch sozusagen an die Wurzel des Übels ran müssen und alles dafür tun, dass halt eben schon gleich im Produktionsprozess weniger Zucker zugesetzt wird.
Das ist eine Aufgabe, finde ich. Also bevor wir jetzt zu diesen Lösungsansätzen kommen, würde ich gerne nochmal einen Schwenker machen zu dem Essen der Kinder, wo ich zum Beispiel auch ganz viel auch unseren Staat ins Boot holen möchte. Denn wenn ich mir so angucke, was in den Schulkantinen auf den Tisch kommt, dann kriegst du Tränen in die Augen, weil das hat nicht immer was mit ausgewogener Ernährung zu tun. Wobei wir hier im Saarland gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Da gibt es andere Bundesländer, die sind viel, viel schlechter aufgestellt. Ich finde nur gerade, wenn sich sowas in so eine Richtung entwickelt, dann müsste man eben genau von der anderen Seite, nämlich was das Schulessen zum Beispiel betrifft, was ich finde ja so ein Lernfach Ernährung in der Schule. Ich finde, das ist was, wo ich sage, Mensch, das müssten wir haben. Einfach dieses, oder das Fach Gesundheit. Denn da kann ich den Kindern wirklich zeigen, wie es geht. Also wie sie nicht in die, von der sie gar nicht wissen, dass sie existiert, Elternhausfalle tappen, ne?
Jetzt sind wir aber doch schon an den Lösungsansätzen.
Ja,
und
stimmt.
Und die Lösungsansätze würde ich ausdrücklich unterstützen wollen. Wir fordern ja auch mit der Saarländischen Ärztekammer das Schulfach Gesundheit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man früh ansetzt und den Kindern überhaupt ein Bewusstsein dafür vermittelt. Also ein Bewusstsein zunächst mal für die Gesundheit, sicherlich bei Kindern und Jugendlichen noch etwas schwieriger, aber den Kindern auch ganz praktisch zu zeigen, wie einfach es ist und gut schmeckend es auch sein kann, aus gesunden Lebensmitteln ein Essen zuzubereiten. Mhm. Und wir erleben ganz, ganz häufig, dass an dieser Stelle nicht die Kinder von den Eltern lernen, sondern umgekehrt die Eltern von den Kindern. Nämlich die Kinder, die dann in der Kita, in der Schule erlebt haben, wie schön es sein kann, welcher Aufwand natürlich auch damit verbunden ist, die Nahrungsmittel zuzubereiten, dann auch zu kochen. Die sagen natürlich beim nächsten Einkauf mit Mama und Papa, ja, warum kaufen wir da jetzt irgendwie ein Fertiggericht? Lass uns doch auch frisches Gemüse beispielsweise kaufen, Mama oder Papa. Und diesen Effekt, den dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sehr frühzeitig bei den Kindern anfängt. Und sind wir doch mal ehrlich, viele Kinder haben, bevor sie sich damit auch in der Schule idealerweise beschäftigen, ja gar kein Gefühl für gesüßte Nahrungsmittel, für gesüßte Produkte, für Softdrinks, weil halt eben die Geschmacksnerven dort auch anders, ich hätte schon fast gesagt sozialisiert sind, anders ist gewöhnt sind. Und für diese Kinder ist es natürlich dann schon ein harter Switch, wenn halt eben dann ein Getränk verabreicht wird, das keinen Zucker mehr hat. Das Getränk schmeckt dann zunächst nicht schrecklich gut. Oder wenn es einen Joghurt gibt, der anstelle dann 35 Gramm Zucker nur noch die eben besagten 11 oder 12 Gramm Zucker hat. Dass das dem Kind zunächst nicht schmeckt, auch nicht so intensiv schmeckt, ist völlig klar. Will damit auch sagen, da müssen wir einfach auch an die Gewohnheiten ran, ganz allmählich und auch ja, mit Bedacht, damit sich die Geschmacksnerven des Einzelnen auch an ein Produkt mit weniger Zucker, vielleicht auch sogar ohne Zucker, gewöhnen können.
Aber wissen Sie, was ich so schwierig finde? Es ist so eine Augenwischerei auch. Das hat vielleicht auch was mit der Industrie zu tun, ganz bestimmt sogar. Es heißt ja nicht, dass wenn da weniger Süß draufsteht oder weniger Zucker, dass das auch tatsächlich so ist. Oder zuckerfrei zum Beispiel kann immer noch Zucker beinhalten. Das weiß man bloß nicht. Man denkt, ach cool, zuckerfrei, ja super. Auch für Diabetiker geeignet. Liest du ganz oft auf irgendwelchen Schokoriegeln oder so. Also auf so speziellen. Wo ich dann denke, ja, aber stimmt ja gar nicht, weil zuckerfrei ist das hier nicht.
Absolut. Und da sind wir schon beim weiteren Thema, nämlich dem des Zuckerersatzes. Und ich teile ausdrücklich, dass in der Bevölkerung ganz häufig der Irrglaube herrscht, wenn zuckerfrei oder zuckerreduziert auf einer Packung draufsteht, dass dann der Verbraucher, der Kunde auch nur ein relativ gutes Gefühl hat, weil er sagt, okay, ist zwar jetzt vielleicht ein Bonbon oder ein sonstiges Stückchen Schokolade, aber zumindest den Zucker habe ich dann schon mal, habe ich schon mal sozusagen weg von der Zutatenliste. Das ist aber ein Irrglaube. Denn diese Produkte, und das kann man auch ganz, ganz schnell über die Zutatenliste entdecken, erhalten dann Zuckeraustauschstoffe, sogenannter chemischer Zucker, wie beispielsweise Saccharin oder Aspartam. Und dieser chemischer Zucker, also vor dem können wir an dieser Stelle nur warnen, denn seine Auswirkungen sind noch wesentlich negativer als wie die des raffinierten Zuckers.
Was sind die? Also man denkt ja dann, okay, chemischer Zucker treibt aber mal garantiert nicht meinen Blutzuckerspiegel hoch. Ist das richtig oder macht er das trotzdem?
Also der chemische Zucker hat insbesondere Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Teilweise wird ihm ja auch nachgesagt, dass er die Blut-Hirn-Schranke durchdringt. Und mit dem Durchdringen der Blut-Hirn-Schranke werden ja auch Erkrankungen assoziiert, wie beispielsweise Parkinson oder auch demenzielle Erkrankungen. Also da reden wir nochmal von einer ganz anderen Güte, von einer ganz anderen Qualität. Und deshalb ist dieser chemische Zucker für mich ganz persönlich und nur für mich kann ich an dieser Stelle auch reden, ist das überhaupt keine Alternative, weil dann ist der Weg mit zugesetztem Zucker, industriell zugesetztem Zucker und den kontinuierlich zu reduzieren, auf jeden Fall ein besserer mit Anpassung der Geschmacksnerven, als wie sich jetzt sozusagen selbst die Augen zuzuschmieren und zu glauben, dass man jetzt mit dem Zuckeraustauschstoff jetzt plötzlich ja ein gesundes Produkt zu sich nimmt. Dem ist definitiv nicht so.
Gut, dass Sie so vehement nochmal sagen, finde ich ganz wichtig. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was wir tun können. Ich meine, da ist ja in allererster Linie auch die Industrie mit ins Boot zu holen, weil da kommt es ja her. Da geht es ja darum, was schütten die in bestimmte Produkte rein. Lassen Sie uns mal bei den Getränken bleiben oder beim Joghurt. Das ist einfach nachzuvollziehen. Was natürlich schön wäre, wäre zumindest mal eine Kennzeichnungspflicht. Also eine richtige Kennzeichnungspflicht. Ich finde diese Ampel, die wir da haben, die finde ich auch eigentlich nur so grenzwertig. Weil die ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie suggeriert auch nicht immer genau das Richtige. Dann steht da was von wegen gelb, ja, dann ist wenigstens mal nicht rot, ne? Aber das reicht nicht, oder?
Also der sogenannte Nutri-Score mit A, B, C, D bis E ist besser als nichts, aber ist noch bei weitem nicht ausreichend. Denn es werden auch Produkte mit A oder B gelabelt, die halt eben dennoch beispielsweise einen hohen Zuckeranteil haben. Mhm. Deshalb ist es wichtig, zwei Dinge zu tun. Einmal auf die Zutatenliste zu schauen. Das ist ohnehin zu empfehlen, denn neben Zucker gibt es auch andere Bestandteile, die zwar lebensmittelrechtlich zugelassen sind, aber nicht unbedingt eine gesundheitsförderliche Wirkung haben. Und zum Zweiten sich auch die Nährwertangaben anzuschauen, denn dort sieht man tatsächlich, wie hoch der Zuckeranteil, wie hoch der Fettanteil eines Produktes nochmal ist.
Da steht ja auch extra aus, wie davon Zucker, Doppelpunkt. Sind ja nicht nur die Kohlenhydrate, dann steht da meistens Kohlenhydrate und davon Zucker. Also da ist, das kann man schon nachlesen, ne?
Genau. Viele sagen natürlich auch, was soll ich mir beim Einkauf auch das noch antun und ich kann doch nicht da die Packungsbeilage, um es mal so auszudrücken, lesen. Ich bin überzeugt, wenn man sich da nur so ein wenig auf die wichtigen Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe und deren quantitative Beimengung begrenzt, hat man da ganz, ganz schnell einen Überblick, hat man auch ganz schnell für sich einen Vergleichswert entwickelt und das geht blitzschnell, vielleicht genauso schnell, als wie der QR-Code am Produkt gesucht wird, um das Produkt abzuscannen, bevor man es ins Einkaufswägelchen legt. Also wenn man sich damit beschäftigen will, dann bekommt man da auch sehr, sehr gut eine Range, innerhalb derer man dann für sich selbst beurteilen kann, ob es sich jetzt um ein gesundes oder weniger gesundes Lebensmittel handelt. Und ich bin überzeugt, dass die Zeit, die man dafür investiert, dass die wirklich eine gut investierte Zeit ist. Denn nochmal, die meisten Erkrankungen, über die wir sprachen, die sind vermeidbar.
Das heißt, es wäre sehr wünschenswert, wenn man zumindest mal eine absolut genaue Kennzeichnung hätte, ne? Also eine Kennzeichnungspflicht im Prinzip.
Ja, also die Kennzeichnung ist ganz wichtig und vor allen Dingen die Kennzeichnung darf auch nicht damit erschöpft sein, dass beispielsweise Zucker dann in anderen Ausprägungen genannt wird und sozusagen für den Verbraucher dann nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Das ist natürlich auch problematisch, also die Kennzeichnung ist ganz wichtig und dann halt eben auch die eigene Ernährungskompetenz, um halt eben das entsprechend auch einordnen zu können. Wenn ich 12 Gramm Zucker auf 100 Gramm lese, ich aber kein Gefühl habe, ob das jetzt viel, ob das wenig ist, dann hilft mir natürlich die beste Kennzeichnung nichts. Mhm. Von daher kommen wir nicht umhin, von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern, da auch ein Stück weit Interesse und auch idealerweise dann eine Gesundheitskompetenz abzuverlangen, das müssen die sich auch nicht alleine antrainieren, die Menschen, sondern da gibt es ganz viel Unterstützung. Da ist auch die Politik sehr, sehr offen. Das ist das Thema Zuckerreduktion, ist beispielsweise Inhalt sämtlicher Koalitionsverträge der letzten Jahre gewesen. Aber natürlich auch Aufklärung, beispielsweise das Thema Werbeverbot für solche Produkte, gerade für Kinder und Jugendliche, ist eines, was immer wieder und auch immer intensiver diskutiert wird. Da hat es auch schon den ein oder anderen Schritt in die richtige Richtung gegeben. Also alles das sind Instrumente, die es auf jeden Fall zu nutzen gilt. Denn es geht um nichts weniger als um unsere individuelle eigene Gesundheit. Und die ist verdammt wichtig.
Jetzt werden natürlich viele Leute sagen, ja, das ist schön gesagt, mit dem mehr Obst und Gemüse essen, mehr sich auf die frischen Lebensmittel konzentrieren, aber das Zeug ist auch teuer. Was sagen Sie da, Professor Loth? Ist es tatsächlich so, dass Obst und Gemüse teurer ist, und ist es oder kommt uns das nur so vor und empfinden wir das so?
Also ich glaube persönlich nicht, dass es teurer ist, sich gesund zu ernähren. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, was beispielsweise Fertigprodukte kosten, dann werden dort inzwischen auch schon ganz erhebliche Preise aufgerufen. Und für diese Eurobeträge ist es durchaus möglich, gesunde Nahrungsmittel, sprich Gemüse oder auch Obst zu erwerben. Und deshalb glaube ich, sollten wir es uns nicht so einfach machen, dass wir sagen, eine gesunde Ernährung ist nur mit dem vollen Portemonnaie möglich. Mhm. Also das sehe ich nicht so. Wir müssen viel mehr schauen und gemeinsam alles dafür tun, dass den Menschen stärker bewusst wird, was halt eben auch gesunde Nahrungsmittel sind. Müssen wir aber auch in die Lage, die Menschen versetzen, zu sehen, was weniger gesunde Nahrungsmittel sind. Und da ist natürlich die Kennzeichnung der Lebensmittel ein ganz elementarer Bestandteil.
Wie sieht es denn aus mit dem Essen für Schule, Kindergarten, Kantine? Also vor allen Dingen jetzt auch auf die Kinder bezogen. Wäre es denn da nicht vorstellbar, dass man da ein bisschen mehr von Seiten des Staates investiert, um eben die Kleinen auch da Anteil nehmen? Es gibt Schulkantinen, habe ich letztens gelesen, die lassen die Kinder kochen. Also da sind immer eine bestimmte Gruppe Kinder, die bereiten dann das Essen für 60 andere Kinder zu. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber es wird auch unterstützt. Von daher ist das nicht eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr Augenmerk drauf zu legen und die Kinder die Lust am Kochen, am Essen, am Lebensmittelverarbeiten zu wecken.
Also die Kita- und Schulverpflegung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ort, wo über Gesundheit und auch gesunde Ernährung entschieden wird. Das ist ganz zweifelsohne so. Und genau solche Beispiele, dass man die Kinder kochen lässt, auch die Kinder unterstützen lässt bei der Zubereitung von Mahlzeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder das nicht nur verinnerlichen, das macht ihnen auch Spaß, sondern dass auch die Kinder genau dieses neu erworbene Wissen an die Eltern transportieren. Mhm. Und deshalb ganz häufig die Eltern von den Kindern lernen und gerade nicht umgekehrt. Deshalb, das ist absolut wichtig, dass die Kinder hier beteiligt werden, dass sie auch sehen, dass es unter Umständen gar nicht schwierig ist, eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten und vor allen Dingen, was für die Kinder und Jugendlichen auch wichtig ist, dass sie an dieser Stelle auch gut schmeckt. Aber Stichwort Subventionierung, wenn ich das mal so ein Stück weit reflektiere, also im Handel, im großen Bereich, glaube ich, gibt es dort nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, gesunde Nahrungsmittel unmittelbar zu bezuschussen. Und das ist ja beispielsweise auch das Thema einer Steuer, einer Steuerung. Das ist nochmal was anderes, aber unmittelbar, glaube ich, wäre das einfach vom Volumen viel zu groß. Wo ich durchaus eine Affinität für entwickeln könnte, das ist, wenn wir sehen, dass beim Kita- und Schulessen, dass es dort tatsächlich um dann relativ überschaubare Beträge geht, die dazu führen, dass ein Caterer, der meist ja die Kitas und Schulen versorgt, die wenigsten, ganz, ganz wenige Schulen kochen ja tatsächlich nur selbst, aber auch die gibt es, wenn beim Caterer sozusagen die Kalkulation nicht funktioniert, dass halt eben keine oder nur teilweise gesunde Lebensmittel angeschafft werden können, dann ist das, glaube ich, was, das muss man sich im Einzelfall auf der lokalen Ebene anschauen. Und viele Schulen haben Fördervereine gegründet. Auch wir als Krankenkassen können zwar nicht subventionieren, aber können dort auch unterstützen, was tatsächlich mal die gesunde Zubereitung angeht. Also im Einzelfall und sehr individuell zu schauen, da wäre ich absolut dabei. Aber sage ich jetzt mal, im regulären Handel, da muss es uns einfach gelingen, dass die Menschen zum einen sehen, was ist gesund, was ist weniger gesund und dann halt eben auch die Kaufentscheidung für die gesunden Produkte fallen.
Ganz wichtiges Thema finde ich noch, das kommt immer wieder auf, immer wieder, wenn man über das Problem Zucker redet, da kommt der Ruf nach einer sogenannten Zuckersteuer. Würden Sie uns noch mal kurz erklären, was das genau ist, diese Zuckersteuer? Um was es da genau geht, da sind ja mehrere Möglichkeiten möglich.
Genau. Eine Zuckersteuer kann tatsächlich in unterschiedlicher Form daherkommen. Die klassische Zuckersteuer oder die klassische Steuer, wie wir sie kennen, führt dazu, dass halt eben das Produkt teurer wird. Beispielsweise ein Softdrink, der für 2,50 Euro im Handel ist, kostet dann keine 2,50 Euro mehr, sondern 3,30 Euro beispielsweise.
Das heißt, geht zulasten des Endverbrauchers dann?
Das geht ausschließlich zulasten des Endverbrauchers. Die Mehreinnahmen fließen dann sehr undifferenziert in den Bundeshaushalt rein. Idealerweise lässt man sie dann noch irgendwo der Prävention oder der Gesundheitsförderung zukommen, ist aber verfassungsrechtlich nicht so ganz einfach. Das heißt, der Endverbraucher zahlt die Zeche und deshalb bin ich kein Verfechter dieser Zuckersteuer. Zum einen, weil ich der festen Überzeugung bin, gerade jetzt in Zeiten, die wir hinter uns haben mit inflationären Tendenzen, die wir Gott sei Dank ein Stück weit wieder abmildern konnten, die Menschen aber dennoch das Gefühl haben, dass alles immer teurer wird, auch beispielsweise Energie, die Lebenshaltungskosten, ist das kein guter Ratgeber. Denn die Frage ist ja, und das ist der zweite Punkt, warum ich eine Zuckersteuer in dieser Form nicht gutheiße, erreichen wir dadurch die Lenkung oder die Steuerung der Verbraucherinnen und Verbraucher? Oder führt es dazu, dass die Menschen sagen, und das ist jetzt auch noch teurer geworden und jetzt tue ich gerade extra das Produkt jetzt kaufen und ist mir jetzt auch egal, dann zahle ich die 80 Cent halt eben mehr. Dann haben wir
Worst case, nichts erreicht.
Ne? Dann haben wir Worst case, wir haben überhaupt nichts erreicht. Zweite Form der Zuckersteuer, die wurde vor einigen Jahren in Großbritannien eingeführt. Die setzt nämlich dort bei den Herstellern an. Da müssen die Hersteller für zusätzlich zugesetzten Zucker dann eine Steuer entrichten. Und man muss feststellen, mit Blick auf Großbritannien, dass die durchaus wirksam war. Die Briten haben also den Zuckerkonsum bei Softdrinks, nur diesen Getränkebereich hat die Zuckersteuer umfasst, den Zuckerkonsum von 27 auf 10 Gramm reduziert. Also durchaus, durchaus ordentlich. Da wird auch jetzt politisch diskutiert, ob man das ausweitet. Also das Instrument hat an dieser Stelle grundsätzlich mal funktioniert. Aber nochmal, ich bin kein Befürworter der Zuckersteuer und wir haben uns sozusagen zum Ziel gesetzt, ein klügeres System zu entwickeln, das sozusagen die Lenkungs-, die Steuerungswirkung ermöglicht, auf der anderen Seite aber nicht die Endverbraucher sozusagen die Dummen sein lässt. Und da sind wir gerade am Arbeiten dran, sehr intensiv. Dieses System nennen wir ein Zuckerzertifikatehandel. Und dieser Zuckerzertifikatehandel soll sozusagen ja die Chancen, die Vorteile der beiden eben jetzt genannten Systeme zusammenführen bzw. die Nachteile reduzieren. Denn eines ist wichtig und da führt aus meiner Sicht auch kein Weg dran vorbei. Es muss uns gelingen, dass im Produktionsprozess gleich weniger Zucker verwendet wird. Wenn weniger Zucker verwendet wird, ist der weniger gesundheitsschädlich und der Zucker, der nicht verwendet wird, den brauchen wir auch nicht nachher mit einer Zuckersteuer zu belegen.
Wie auch immer es geschafft wird, Professor Loth, fände ich es extrem wichtig, dass wir von diesem Zuckerkonsum runterkommen. Das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die gesundheitlich im Moment anstehen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin da auch ein Zuckerkind. Die Selbstverantwortung eines jeden Einzelnen ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, natürlich können wir das alles über eine Zuckersteuer regeln. Natürlich können wir Druck von oben runterlassen. Natürlich können wir es so ähnlich machen wie beim Rauchen damals, ne, indem wir halt sagen, drin wird nicht mehr geraucht. Hat was bewirkt, darf man nicht wegwischen, hat was bewirkt. Aber ich finde dieses von oben, alles was uns so aufgedrückt wird, finde ich schwierig. Wir sind ja selbstständig denkende Menschen und wir wissen ja eigentlich, dass dieser Zuckerkonsum schädlich für uns ist. Und deshalb finde ich, dieses große Gesundheitsrisiko, dass wir wirklich mit unserem Leben bezahlen, und das ist nicht übertrieben, weil Diabetes, Herz-Kreislauf-Geschichte, Leberverfettung, Bluthochdruck, Karies, am Ende des Tages ist es etwas, was uns Schmerzen macht und was unser Leben verkürzt.
Ja, das haben wir ja eingangs in dieser Form auch schon besprochen. Die Auswirkungen auf diese Erkrankungen sind da. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und deshalb lassen Sie mich noch mal kurz auf die Zuckerzertifikate zurückkommen. Wenn es uns gelingt, dass die Lebensmittelindustrie es schafft, an ihren Rezepturen zu arbeiten, also sozusagen weniger Zucker zuzusetzen und das vielleicht auch in einem gestuften Verfahren, bin ich der festen Überzeugung, dass die Geschmacksnerven der Menschen diesen Prozess auch sehr, sehr gut begleiten können. Das heißt, den Effekt, den wir jetzt vielleicht haben, wenn ein zuckergesüßtes Getränk plötzlich keinen Zucker mehr enthält, das wird nicht mehr marktgängig sein, weil die Verbraucher sagen, das Produkt schmeckt mir nicht mehr. Wenn es uns aber gelingt, dass die Lebensmittelindustrie das sukzessive nach unten fährt, dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance, dass die Akzeptanz an dieser Stelle bleibt. Und lassen Sie mich vielleicht auch noch sagen, bei einem solchen Zuckerzertifikatehandel ist das ein Doppelwin für die Lebensmittelindustrie. Denn wenn es ihr gelingt, die Rezeptur peu à peu sukzessive zu verändern in Richtung weniger Zucker, hat sie natürlich auch weniger Produktionskosten. Und eine Tonne Zucker wird aktuell mit 300 bis 400 Euro veranschlagt. Mhm. Also sie hat weniger Produktionskosten.
Und sie kann auch was mit dem Handel verdienen, indem sie das nicht genutzte Zertifikat an eine andere Firma verkauft dann, ne?
Genauso ist es. Das ist genau der doppelte Effekt. Und wenn es uns dadurch dann mittel- bis langfristig gelingt, dass alle produzierenden Unternehmen so denken, und das sind ja Unternehmen im Wettbewerb in einem Markt, da gehen wir mal davon aus, dass sie dort auch ökonomisch rational handeln, dann wird es letztlich bei jedem Unternehmen auch das Bestreben geben, den Zuckeranteil zu reduzieren. Ich bin überzeugt, dadurch werden die Produkte nicht unattraktiver, die schmecken nicht schlechter, sondern sie werden lediglich gesünder. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Von daher arbeiten wir auch an diesem Zertifikatehandel. Wir haben in Deutschland ja auch mit CO2-Zertifikaten da schon eine gewisse Erfahrung. Da arbeiten und forschen wir gerade sehr intensiv dran. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eine der Lösungen sein kann. Aber natürlich ist klar, dass auch die Bereitschaft des Einzelnen, für sich selbst was zu tun, auf die eigene Gesundheit zu achten, dass die natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und das müssen wir natürlich immer mitbedenken. Und da müssen wir natürlich auch sehr, sehr früh anfangen, nämlich bei den Kindern und Jugendlichen, weil die, das haben wir eben gesehen, sind in besonderem Maße dann auch von chronischen Erkrankungen betroffen.
Abschließende Frage, wenn Sie sich was wünschen dürften zu diesem Thema. Also wenn Sie sich was wünschen dürften zum Thema Zucker, zum Thema Umgang mit Zucker, was wäre die Kernaussage, von der Sie sagen, das ist das, was für mich die Essenz des Ganzen ist?
Ja, das ist relativ trivial. Es muss uns gelingen, mit weniger Zucker auszukommen, dass wir innerhalb der Grenzen, die wir eingangs auch genannt haben, die ja auch wissenschaftlich evident sind, dass wir uns innerhalb dieser Grenzen perspektivisch bewegen. Und da würde ich mir wünschen, dass dem einzelnen Verbraucher auch genau diese Notwendigkeit vielleicht noch ein Stück weit bewusster wird, dass man sich damit auch beschäftigt und dass man sagt, ja, meine Gesundheit, die ist mir wichtig und für meine Gesundheit ist mir an dieser Stelle auch nichts zu teuer. Und ich will, so wie es mir möglich ist, will ich auch gesund leben, möchte mich auch gesund ernähren. Und wenn uns das gelänge, wäre für mich ein großer Wunsch erfüllt.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Toll, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für die vielen Erklärungen und ich hoffe, dass uns das allen gelingt. Ich werde, was ich tun kann, dafür tun, alleine eben schon wegen meiner Gesundheit und der meiner Familie. Dankeschön.
Wir bleiben optimistisch. Ich danke ganz herzlich für den Austausch. Hat Spaß gemacht.